Und es war immer das gleiche Gefühl. Das war jetzt keine neue Situation, wo man sagen könnte, ach, endlich sind wir, also meine Mutter ist ja nicht mit mir ins Frauenhaus geflohen oder so und hat gesagt, so, jetzt ist hier Schluss, das machen wir nicht mehr, sondern das lief alles so weiter. Nur die Figuren haben sich quasi ausgewechselt. Das Level sozusagen an Stress für mich persönlich, diesem unterschwelligen Stress, das hat sich nicht verändert.
Als ich Peggy kennenlerne, da schreibt sie gerade ihr erstes Buch, ihre Geschichte. Ich bin Journalistin und soll als Lektorin eigentlich vor allem auf die Zeichensetzung im Text achten. Wir treffen uns Sonntag früh im Videochat. Statt über Kommas und Wortwahl sprechen wir aber stundenlang über ihr Buch. Manchmal über einen einzigen Satz oder eine Passage, die ich zu hart finde oder nicht genau genug. So ist nun mal mein Leben hart und nicht so genau, entgegnet Peggy mir dann. Peggy erzählt mir von ihrer Kindheit und Jugend. Die hatte zwei Seiten, eine glamouröse und eine dunkle Seite. Die glamouröse sieht so aus. Als Teenager ist Peggy Fotomodell in der DDR, ein kleiner Promi eigentlich. Sie läuft über Laufstege und durch Fernsehshows. Über diese Seite erzählt sie sehr gern und macht kleine Witze dabei. Da ist zum Beispiel der Moment, als sie im Fernsehen auftreten darf, in der DDR-Samstagabendshow Ein Kessel Buntes. Das ist sowas wie Wetten, das, aber ohne Wetten. Musikstars, Kabarett und Tanzeinlagen. Die ganze DDR guckt zu und mittendrin Peggy. Peggy ist damals schmal und trägt einen kurzen Afro. Und sie ist nur mit einem Badeanzug bekleidet.
Das war so ein Becken für Synchronschwimmerinnen, wo man von außen reingucken konnte. High Heels, da das Publikum, da das Wasser, irgendeine Musik an und man sollte irgendwie so ein paar Runden drehen auf diesem Rand und wieder runter. Und das war so der Auftritt.
Die Menschen vor den Fernsehern ahnen nichts von der anderen Seite, die Peggys Leben hat. Die grausame, gewalttätige Seite. Es gibt Tage, da kann Peggy darüber gar nicht sprechen. Es gibt Tage, an denen sie sich nicht erinnern kann. Oder Tage, an denen sie beim Erzählen lange überlegt und nach Worten sucht. Peggy erzählt, wie sie immer wieder häusliche und auch sexualisierte Gewalt in ihrer Familie erlebt hat. Und wie sie nach fast 50 Jahren gelernt hat, darüber zu sprechen. Ich bin Tembi Wolf und du hörst Familiengeheimnisse. Sag mir, wer ich bin. Folge 9, Peggy. Jede Familie hat Geheimnisse, kleine oder große. Wir erzählen davon, wie sie auffliegen, aufgedeckt werden und sich danach alles verändert. Geschichten über fremde Menschen, die uns bekannt vorkommen und in denen wir immer auch etwas über uns selbst erfahren. Achtung, im Folgenden wird explizite körperliche Gewalt geschildert. Es geht um sexualisierte Gewalt und um Suizidgedanken. In den Shownotes findet ihr Links und Telefonnummern, an die ihr euch wenden könnt, wenn ihr selbst betroffen seid oder das Thema euch beschäftigt. Peggys Geschichte beginnt im Jahr 1969 in einem kleinen Ort in der DDR.
Das fällt mir ein, wenn ich mir so Geborgenheit vorstelle oder was Friedliches, dann stelle ich mir meine Freundin und mich vor, wie wir nach der Schule oder nach dem Kindergarten alleine nach Hause gelaufen sind und dann die Nachmittage zusammen verbracht haben.
Was habt ihr da gemacht?
Eigentlich immer Unsinn. Also wir haben eigentlich immer, wir sind in irgendwelche Häuser eingestiegen und sind dann durch den Hintereingang, diese dunklen Häuser, dann lag manchmal auf so eine Häkeldecke, die so leicht angeranzt war. Oder man hat dann da so rumgestöbert in den Sachen.
Wie alt seid ihr da?
6 oder 7 vielleicht. Und wir sind gern geklettert. Und wir waren eigentlich immer bei ihr zu Hause.
Warum?
Weil ich wohnte ja in so einem Block, DDR-Platte. Und sie wohnte in so einem kleinen, wie so ein Bungalow-Häuschen. Und da war eine Wippe auf dem Hof. Und da konnten wir halt spielen.
Ich frage mich, ob es so Momente gab, wo du gemerkt hast, dass bei dir was anders ist als bei anderen Familien?
Als Kind überhaupt nicht. Ich habe gedacht, die Kinder kommen nicht zu mir nach Hause, weil ich halt nicht so toll bin wie die anderen Kinder. Die kommen nicht so gern zu mir zum Spielen, weil ich nicht so tolle Spielsachen habe. Ich habe nichts darauf bezogen, dass die Kinder meine Eltern vielleicht auch schräge fanden. Oder ich habe das nicht darauf bezogen, dass die Kinder irgendwie vielleicht gespürt haben, dass es ein komisches Haus ist oder ein komischer Haushalt oder dass da irgendwas ist.
Peggy kommt in einem Müttergenesungsheim zur Welt und wird zur Adoption freigegeben. So steht es in den Dokumenten.
Ich bin geboren worden von einer Frau, die verheiratet war und eine Affäre hatte mit einem schwarzen Studenten in der DDR. Meine ganze Geschichte in diesen frühen Jahren hat eben viel mit Lügen zu tun. Das hat mich auch so lange belastet, also dass meine Geschichte eine Lüge ist, dass mir keiner so richtig die Wahrheit sagt. Deshalb nehme ich jetzt die Version meines Bruders, weil die ist so eine Kinderversion und die ist harmlos und die mag ich gerne glauben. Der ist auch adoptiert worden. Einige Jahre bevor ich adoptiert wurde, ist er in die Familie gekommen. Meine Mutter war nicht befähigt, eigene Kinder zu bekommen. Und sie wollten aber eine Familie. Das gehörte auch so. Und es war auch sehr schick in der DDR, Kinder zu adoptieren. Meine beiden Eltern waren Genossen der SED, auch in guten Positionen und haben als pflichtbewusste Genossen auch Kinder adoptiert. Die sind dann wieder zurückgegangen in dieses Heim, um zu zeigen, wie groß mein Bruder geworden ist und wie toll er sich entwickelt hat. Und während sie dann dort waren, sind sie durch die Reihen gegangen und haben mich gesehen. Und mein Bruder wollte gerne eine Schwester. Und er wollte gerne diese schwarze Schwester. Und dann gab es eben viele rassistische Bemerkungen der Erzieherin, die meinen Eltern abgeraten haben davon, dieses schwarze Kind zu adoptieren. Und dann haben sie sich aber doch dafür entschieden.
Es wirkt absurd, wie einfach es für Peggys Eltern ist, sich ein Kind auszusuchen und es mitzunehmen. Heute sind Adoptionen langwierig und streng geregelt. Viele Familien bleiben lange kinderlos. Auch in der DDR wird ein Katalog von Anforderungen geprüft. Dazu zählen der sozialistische Erziehungsstil und Linientreue.
Wie würdest du deine Adoptivfamilie beschreiben?
Mir kommt zuallererst die Bemühung in den Sinn, wirklich gut zu sein. Ich gucke mir die beiden an und sehe zwei Menschen, die wirklich versucht haben, das gut zu machen. Die beide nicht sonderlich mutig sind oder waren, aber irgendwie so in dieser ganzen pseudokommunistischen, sozialistischen DDR-Situation versucht haben, mit ihren Charakteren irgendwie so einen Ort zu finden. Diese Eigenart hat sie dann einfach auch wirklich zu so Mitläufern gemacht, die nicht wirklich viel Gutes vorgebracht haben.
Peggy, ihr Adoptivbruder Carlo und die Adoptiveltern leben in einem kleinen Ort im ersten Stock eines modernen Wohnblocks. Eine Landschaft aus Beton und mittendrin Rasenflächen, wilde kleine grüne Kleckse, so beschreibt sie das. Sie leben bequem, die Eltern arbeiten für den Staat und engagieren sich in der Partei. Viel genauer wird Peggy nicht so gern, wenn es um ihre Kindheit geht. Es ist ihr unangenehm, ihre Geschichte chronologisch zu erzählen und es fällt ihr schwer, sich zurückzuversetzen. Über vieles will sie auch nicht sprechen, weil sie nicht möchte, dass man die Beteiligten erkennt. Auch wir haben Orte, Namen und biografische Details verändert. Ich verstehe, warum sich Peggy nicht an alles erinnern will. Zurückzugehen ist mühsam und schmerzhaft. Die Sonntagsessen, der Urlaub am Meer, das Kinderzimmer, Dinge, an die ich gern zurückdenke, liegen in Peggys Erinnerung immer im Schatten von dem, was passiert. Peggys Mutter liebt es, in dem kleinen Ort zum Tanz zu gehen. Sie hat auch ein Talent dafür, sich gut zu kleiden, auch wenn sie nicht besonders hübsch ist, sagt Peggy. Sie ist eigentlich keine wilde Frau, auch wenn sie alle wegen des schwarzen Kindes für eine Rebellin halten. Die Mutter mag Kirschlikör und kann gut singen und ist sehr darauf bedacht, dass ihre kleine Familie nach außen adrett genug wirkt. Nach innen ist das anders. Ich stelle mir Peggys Leben als Theateraufführung vor. Auf der Bühne der Gesellschaft muss alles sitzen. Was dahinter passiert, danach fragt kaum jemand. Ich kenne das aus Erzählungen meiner Familie, wie wichtig in der DDR das Bild war, das man abgab. In der Nachbarschaft, in der Schule, im Betrieb. Ob eine Fahne aus dem Fenster hing und woher man Postpakete bekam. Wenn zu Hause nicht alles gut lief, verschwand das hinter diesem Vorhang.
Wir sind permanent überfordert worden mit den Wünschen der Erwachsenen. Und wenn wir diese Wünsche nicht erfüllt haben, ist es mit Gewalt, also banale Situationen. Ich soll zum Turnen fahren mit dem Fahrrad und fahre auch los und soll auf dem Rückweg, es gab gerade Gurken, grüne Gurken, selten. Ich habe Geld bekommen. Wenn du vom Turnen zurückkommst, bitte geh Gurken kaufen. Und ich bin dann nicht zum Sport gegangen, sondern mit dem Geld auf dem Rummel und bin Berg- und Talbahn gefahren mit dem Geld. Und dann auf dem Rückweg, ich hatte zwar noch Geld, aber der Gemüseladen war dann zu. Und ich bin dann zurückgeradelt, war auch viel zu spät, viel zu lange auf dem Rummel gewesen und kam dann nach Hause und dann ging es ab. Meine Mutter ist dann einfach so ausgerastet. Die hat einen Bügel genommen und hat sich komplett entladen über mir. Komplett. Also bis sie einfach vor Erschöpfung nicht mehr konnte. Dann hat sie aufgehört und ist zur Tagesordnung übergegangen. Wenn ich jetzt auch noch heulen würde, dann würde ich gleich noch eine kriegen, weil schließlich bin ich ja selber schuld. Das beschreibt ungefähr so dieses Level an, also es war keine Ohrfeige, die zähle ich gar nicht mit, diese unendlich vielen Ohrfeigen, sondern es war wirklich wie so ein Aussetzer.
Jedes kleine Missgeschick, sagt Peggy, endet in Streit und Gebrüll und Schlägen. Die Gewalt gehört irgendwie zu ihrem Alltag dazu. Das hat vielleicht auch mit der Zeit und Gesellschaft zu tun, in der sie lebt. Ohrfeigen sind in den 70ern ja noch ganz üblich in der Erziehung. Dass die vielen Erwachsenen um Peggy herum nicht eingreifen, kann ich trotzdem schwer nachvollziehen.
Ich war total blau, hatte irgendwie Striemen überall und die anderen Kinder haben das ja gesehen. Also wenn du das erzählst, wirst du schon sehen, was du davon hast. Das erzeugt ja was in einem.
Peggy versucht, ihrer Mutter alles recht zu machen. Sie kocht für sie, macht ihr die Haare und die Nägel, räumt ihren Kleiderschrank auf. Sie funktioniert. Ich frage mich, fällt niemandem auf, wie es ihr eigentlich geht? Gibt es niemanden, dem sie sich anvertraut?
Ich war ja nicht schlecht in der Schule. Ich konnte gut lernen, es ging leicht. Ich brauchte nicht viel Unterstützung oder sowas. Aber ich war eben schon frech. Wenn Lehrerin so eine Steilvorlage gebracht hat, irgendwie für mich, dann habe ich halt diesen Witz eben laut gesagt. Aber ich war auch total zahm auf der anderen Seite. Ich bin auch zu den Lehrern gegangen und habe mein Leid von zu Hause erzählt.
Wie viel hast du deiner Lehrerin erzählt?
Wie viel? Also alles, was ich konnte. Also alles, wozu ich so befähigt war, als Kind so wiederzugeben. Ich habe also so plappermaulmäßig habe ich so alles ausgeplaudert, was bei uns zu Hause los war. Also die war schon sehr involviert.
Also du hast ja auch von der Gewalt erzählt?
Ja, ich denke ja. Also ich denke ja.
Ich frage, ob Peggy mir ihren Vater beschreiben kann. Nein, sagt sie. Nicht alles, was zu Hause geschieht, kann Peggy aussprechen. Es gibt die eine, die laute Gewalt, die Nachbarn gehört haben müssen und die Lehrerin lieber übersehen will. Diese laute Gewalt trifft auch ihren Bruder Carlo. Aber obwohl die beiden Adoptivgeschwister denselben Alltag teilen, geht jeder für sich durch das harte Leben zu Hause. Füreinander haben die beiden damals nicht so viel übrig. Das liegt auch an der anderen Gewalt, mit der Peggy allein ist, die sie heute manchmal die stille Gewalt nennt, die im Wohnzimmer oder im Schlafzimmer stattfindet und von der sie nie, nie spricht als Kind. Es ist das Geheimnis, das sie fast ihr ganzes Leben für sich behält und tief in sich vergräbt.
Das waren einfach so stille Momente, in denen dann mal eine Hand sich hier vergriffen hat und mal eine Hand sich da vergriffen hat oder man als Kind in einer Situation dabei war, wo man hätte eigentlich nicht dabei sein sollen. An irgendeinem Punkt, würde ich mal sagen, habe ich mich verlassen als Kind. Also an irgendeinem Punkt bin ich aus mir rausgegangen und habe mich verlassen. Das war immer klar, dass da irgendwas ist. Aber was es genau bedeutet oder dass ich da mal hingucken muss, weil sich da was verbirgt und weil mich das behindert in meinem Leben, das habe ich erst viel, 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 viel später so gesehen.
Es sind über die Jahre hinweg nicht nur die Eltern, Vater und Mutter, von denen die stille Gewalt ausgeht. Peggy sagt, die Übergriffe gehen auch von Freunden der Eltern aus, die zu Besuch kommen. Von Bekannten, mit denen Peggy in den Urlaub fährt. Von den Eltern bekommt sie vermittelt, das ist normal, das gehört so. Du gehörst uns, du musst tun, was man dir sagt. Du hast keine Grenzen. Ich frage vorsichtig, wenn wir über den Missbrauch sprechen, aber Peggy weiß genau, was sie mir erzählt. Und wo sie nicht tiefer einsteigen will, wechselt sie das Thema. Als Peggy 12 oder 13 ist, trennen sich die Eltern. Den Adoptivvater sieht Peggy danach nur noch selten. Und die Mutter verliebt sich neu. Der Neue hat Geld. Peggy und ihre Mutter ziehen zu ihm in sein Haus. Seine Villa ist viel zu groß für die kleine Straße in dem kleinen Ort, sagt Peggy. Dort gibt es elektrische Rollläden und ein Bidet.
Das Haus war ausgestattet in absolutem Luxus. Und die DDR war einfach ein Land, da gab es keinen Luxus.
Und wie war das für dich, das plötzlich zu haben? Weil ihr hattet das vorher auch nicht, oder?
Ich fand es super. Es hat mir sehr gut gefallen. Ich habe das so in mir entdeckt, diese Neigung zu schönen Dingen.
Es dauert nicht lange, bis der neue Freund der Mutter die Muster des Vaters wiederholt. Peggy nennt das neue Figuren, gleiches Spiel. Hinter dem schillernden Luxus und der heilen Fassade vermutet erst recht niemand ein Geheimnis wie ihres.
Durch diesen Wohlstand wurde das immer wieder so glatt gebügelt. Das hat so ein bisschen den Blick verblendet, würde ich sagen. Es gab ja auch dieses Wort nicht, also dieses häusliche Gewalt und so. Also zumindest in diesen Kreisen, in denen ich gelebt habe, gab es diese Bezeichnungen nicht.
Peggy sagt, dass so viele stillhalten und das Geheimnis mittragen hat auch damit zu tun, dass sie ein schwarzes Kind in einer weißen, rassistischen Gesellschaft ist. Vielleicht hätte bei einem blonden Mädchen mit Pferdeschwänzchen mal jemand gesagt, das stimmt doch was nicht.
Meine Eltern haben im Grunde meine Hautfarbe ja abgelehnt. Mein Vater hatte eher eine, ich nehme jetzt mal das Wort und sage sowas wie ein Fetisch oder so. Mein Bruder relativ ähnlich, auch eher so eine Idee von, das gefällt mir. Meine Mutter, die hatte so ein Bild von Dritte Welt, Afrika, Hungerskind. Weil wenn du da leben müsstest, wo du herkommst, dann guck mal und so. Und bei uns geht's dir ja immer noch besser. Also all so bekloppte Bilder, die eigentlich dazu führen, dass kein Mensch geschaut hat, ist die eigentlich krank, ist die gesund, sieht die gut aus, sieht die schlecht aus. Das war alles eins. Also dieses Braun war einfach braun. Ob dieses Braun sich mal verändert hat, vielleicht ich auch mal blasser war oder auch mal rotbraun war, weil ich einmal Sonnenbrand hatte. Das war egal, es war immer braun. Es war einfach braun und in diesem Braun hat sich nichts abgespielt. Und was immer das Wichtigste war, war, dass ich immer gelacht habe wegen meiner schönen weißen Zähne. Das haben sie so gerne gesehen.
Der Wohlstand verändert nicht, wie es zu Hause zugeht. Mit dem, was dort passiert, ist Peggy allein, denn Carlo, ihr Bruder, ist weg. Wo Peggy versucht, sich einzufügen, scheitert er immer wieder daran, nicht aufzufallen. Er schwänzt die Schule und ist aufbrausend. Manchmal bringt ihn die Polizei wieder nach Hause, nachdem sie ihn irgendwo aufgelesen hat, an der Ostsee oder an der polnischen Grenze. Carlo funktioniert nicht. Er passt nicht in das gut situierte Leben. Also schicken die Eltern ihn erst in Erziehungsheime, dann in den sogenannten Jugendwerkhof. Eine Einrichtung für sogenannte schwer erziehbare Jugendliche, in der Zwang und Strafen an der Tagesordnung stehen. Peggy beschreibt, wie Carlo damals in Depressionen abdriftet. Suizidgedanken begleiten ihn, sagt sie. Als er älter ist, landet Carlo im Gefängnis. Peggy spielt ihre Rolle weiter. Auch weil Carlos Geschichte ihr demonstriert, was passiert, wenn man das nicht tut. In das neue Leben von Peggy und ihrer Mutter kommen immer mehr schillernde Gestalten. Die Mutter und der neue Freund verkehren in einem Kreis ziemlich privilegierter Menschen. Es gibt Feiern, Ausflüge und Urlaube. Vielleicht ist es instinktiv Peggys Überlebensstrategie, sich in diese Welt einzufügen.
Wir sind dann immer an die Ostsee auf den Darß gefahren. Und da brauchte man immer einen Zeltschein. Und diese Zeltscheine waren einfach hochgehandelt. Es war erst ein sehr, 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 sehr langer Strand. Aber in diesem letzten Blog, das war eben diese Clique.
Zelten gehen fast alle Ostdeutschen. Wenn das Urlaubsgeld fürs Baden am Balaton nicht reicht, geht man eben campen. Aber bescheidener. Auf einem kleinen, zugewiesenen Platz für eine Mark am Tag mit Gaskocher und einer kleinen Einkaufsbude für Limonade und Kekse. Der Campingplatz, den Peggy besucht, ist anders. Die Zelte stehen nur ein paar Meter vom Meer entfernt. Sie sind so groß wie kleine Schrebergartenhäuschen und haben mehrere bequeme Schlafzimmer. Es gibt einen fest montierten Tisch und eine richtige Küchenzeile. Ein kleiner Luxusurlaub im Vergleich zu dem, was andere Familien haben. Auf dem Platz treffen sich die Privilegierten. Gastronomen und Ärztinnen, Fotomodelle und Schauspieler. Das betuchte Milieu hat seine eigenen Regeln, sagt Peggy. Und Verschwiegenheit ist eine der wichtigsten.
Was hast du gemacht, wenn ihr dort wart?
Also wir haben Volleyball gespielt. Lange geschlafen, Volleyball gespielt, viel Alkohol getrunken. Ich habe früh angefangen zu feiern mit den Älteren. Also ich war sicher 11, 12 oder so, dass ich schon so mitgetrunken habe.
Peggy liebt den neuen Luxus und die Partys auf dem Zeltplatz. Es ist eine illustre Welt, in die sie eintaucht. Und eines Tages, Peggy erinnert sich noch genau, ergibt sich auf dem Zeltplatz ein Ausweg. Eine Flucht aus ihrer Familie.
Also es ist ein FKK-Strand. Also das heißt, wir zelteten alle in nackig. Also wir waren alle nackt den ganzen Tag. Das heißt, wir standen alle da. Und der war dann da, dieser, würde sagen, Agent, würde man heute sagen, Modelagent. Und fragt es, so fing dieses Gespräch an. Hast du schon mal darüber nachgedacht, ob du nicht auch als Model arbeiten könntest, du dir das vorstellen und so? Und dann, wie alt bist du denn? Und dann habe ich mein Alter gesagt und dann war das so, ja, bist noch ein bisschen jung dafür, müssen wir noch mal schauen und so, melde dich doch noch mal, wenn du so 16 bist oder so, können wir ja mal reden.
Wie hast du dich gefühlt in dem Moment?
Ich wusste, dass das gut ist, was jetzt passiert. Ich komme groß raus, ich darf jetzt bei denen mitspielen.
Es dauert nicht lange, bis Peggys Mutter mit ihr zum Casting am Modeinstitut nach Berlin fährt. Dass Peggy eigentlich zu jung ist, interessiert die Mutter nicht besonders. Peggy wird vermessen, muss auf- und ablaufen im Badeanzug und wird begutachtet. Es heißt, ach, die Beine sind zu kurz. Naja, okay, wir nehmen sie trotzdem. Peggy ist 15 und plötzlich ein Fotomodell der DDR. Sie wird für Modestrecken in großen Zeitungen und Magazinen eingekleidet, in Junge Welt und in Neues Leben. Und sie darf auf Laufstegen präsentieren, was sich kaum jemand im Land leisten kann. Und tritt schließlich im Fernsehen bei Ein Kessel Buntes auf. Das ist der Moment, von dem Peggy uns erzählt hat, am Rand des Schwimmbeckens im Badeanzug. Ihre Mutter ist immer dabei.
Sie hat mich zum Bühneneingang gebracht und ist dann weggefahren und hat mich dann danach wieder abgeholt. Das war auch ein ziemlich großes Ding für sie, dass man so für schön befunden wird und dann ins Fernsehen kommt und so Fotomodell ist. Und für sie war das ein großer Triumph. Und wer weiß, was aus mir geworden wäre, wenn das nicht gewesen wäre.
Das frage ich mich auch immer wieder. Was wäre aus Peggy wohl geworden, wenn sie nicht in diese glamouröse Welt eingetaucht wäre? Würde sie heute mit mir im Studio sitzen und über ihr Leben sprechen können, als selbstbewusste, gestandene Person mit Distanz, aber ohne Bitterkeit? Es fühlt sich nicht gut an, das sagt Peggy immer wieder, in ihrem neuen Job ihren Körper so vorzuzeigen. Aber es ist das, was sie von zu Hause gewohnt ist. Schön und exotisch gefunden werden. Von den Partnern ihrer Mutter, von den einflussreichen Freunden, das kennt Peggy schon. Auch in der Showwelt werden ihre körperlichen Grenzen überschritten. Immer wieder erlebt sie sexualisierte Gewalt. Auf der Bühne wird sie zum Objekt und nach der Arbeit wird sie belästigt und bedrängt. Peggy glaubt heute, die Arbeit im Showgeschäft war trotzdem der erste Schritt in die Freiheit. Sie ist seltener zu Hause, sie wird unabhängiger und entzieht sich der Mutter. Die blauen Flecken werden weniger.
So hatte ich eben diese zwei Welten. Das fing dann irgendwann an, sich zu mischen. Ich hatte dann immer mehr Geld und habe dann angefangen, mich so schicker zu kleiden. In der DDR gab es ja nicht so viel, es gab aber schon den Exquisit. Also habe ich dann angefangen, mir Kleider dort zu kaufen und war halt immer so extraordinär angezogen. Und meine Klassenlehrerin hat dann zu meiner Mutter gesagt, also das kann nicht sein, dass ihre Tochter so in die Schule kommt. Die muss was anderes anziehen. Das kann nicht sein, dass die teurer angezogen ist als wir. Ich hatte so eine weiße Karottenhose Und dazu so graue Lederschaftstiefel, die so bis zum Knie gingen. Und dann hatte ich einen Pelz und dazu einen roten Kaschmirschal. Und dann hatte ich, also ich habe mein Faux getragen so und hatte da so ein Tuch drin, so ein Seidentuch mit so einer Schleife obendrauf. Und dann wollte ich unbedingt einen Ohrring und dann habe ich mir so ein Blatt gekauft, so ein silbernes Blatt und habe mir dieses Blatt einfach ins Ohr gesteckt. Ich hatte gar kein Loch, einfach den Ohrring reingestochen. So war ich drauf halt.
Die Berliner Szene, in der Peggy sich zu dieser Zeit bewegt, muss ziemlich wild gewesen sein. Peggy hat schon früh mit dem Trinken begonnen. Jetzt verliert sie immer öfter die Kontrolle darüber.
Obwohl ich weiter als Modell gearbeitet habe und eben viel in Berlin war schon und viel da gearbeitet habe, hat dieser Stresspegel zu Hause nicht aufgehört. Das blieb ja irgendwie gleich. Also auch wenn ich körperlich nicht mehr so leicht sozusagen zu überwältigen war, war natürlich meine mentale Haltung schon so gebrochen eigentlich. Also ich sag mal so ganz hart, man hätte mich gar nicht vergewaltigen können, weil ich hätte mich schon vorher selber hingelegt. Ich war schon so benutzbar für alles. Und ich hatte ja auch Erfolg. Also wie man sehen konnte, immerhin, ich war ja Fotomodell. Ich hatte dieses Gefühl nahezu, als würde alles super laufen. Ich war viel feiern, ich habe viel Alkohol getrunken, Drogen genommen, meistens Tabletten.
Ab und zu bemerkt am Rande eines Sets oder in der Schule jemand, wie Peggy außer Kontrolle gerät. Sie selbst merkt vor allem eine Wut in sich aufsteigen, die kaum zu bändigen ist. Und Ekel, der sich vor allem gegen ihre Mutter richtet.
Ich kann die nicht aushalten. Ich kann es nicht mehr aushalten. Ich kann die nicht mehr kauen sehen. Wenn ich gesehen habe, wie die gegessen hat, bin ich ausgerastet. Diese Zündschnur war so kurz. Ich war so aggressiv. Ich habe mich so zur Weißglut gebracht. Und ich wusste ja nicht, wieso. Ich dachte ja, das geht ja weg irgendwann. Irgendwann ist es dann fertig, dann vertragen sich ja alle wieder, dann ne, zieht man aus und dann ist wieder gut. So, das ist nicht weggegangen.
Du wusstest nicht, wo das Gefühl in dir herkommt.
Ja. Wusste ich nicht.
Mit den Modeljobs verdient Peggy eigenes Geld. Sie zieht endlich von zu Hause aus. Die Mutter kann sie nicht mehr verletzen und auch deren Männer verschwinden aus Peggys Alltag. Sie ist eine junge Erwachsene und beginnt ein neues Leben. Sie macht eine Ausbildung zur Kosmetikerin und wird dann Haar- und Make-up-Artistin. Peggy hat sich daran gewöhnt, nicht über das zu sprechen, was sie zu Hause erlebt hat. Es ist einfacher, diese Seite ihrer Kindheit zu vergessen. Aber was passiert, wenn man ein Geheimnis so tief in sich vergräbt, dass man es selbst nicht mehr findet? Peggy sagt, sie hat körperliche Symptome, die sie seit ihrer Kindheit begleiten. Atemnot, Übelkeit, dass all das auch Symptome von psychischer Belastung, eines Traumas sein können, untersucht niemand.
In der Kindheit waren das erstmal so kleine Krankheiten, mal eine kleine Panikattacke hier und da, die unbenannt blieb natürlich, also die nicht als Panikattacke deklariert war, sondern die Übelkeit hieß oder ich fahre nicht so gerne Bahn oder ich fahre nicht so gerne Bus.
Woran erinnere ich mich nicht? Was lauert da? Warum bin ich, wie ich bin? Es dauert ein paar Jahre, bis Peggy sich traut, das zu fragen.
Ich habe eigentlich meine Wut und Aggressivität ziemlich kultiviert. Und das war ja auch was ich einfach von zu Hause kannte und was einfach was war, was ich als richtig empfand und als notwendig, um sich abzugrenzen. Damit habe ich so meinen Raum abgesteckt. Also das war so meine einzige Möglichkeit. Das hat sich dann auch potenziert mit Alkohol, also dass diese Aggressionstür aufging. Je mehr Alkohol, desto schneller ist die aufgesprungen. Irgendjemand hat was gesagt und es hat mich so eingegrenzt, dass ich sofort losgebrüllt habe. Ich würde das ausdrücken wie so ein Anfall, also weil es so unkontrolliert war. Und das fand ich richtig spooky auch, dass ich mich nicht erinnern konnte.
Die Ausbrüche werden immer stärker. Eines Tages fällt Peggy einfach um.
Da war ich Anfang 20. Ich bin einfach auf den Boden gefallen. Also weil ich einfach nicht mehr zurechtkam. Mein Boyfriend hat mich verlassen. Was ja nicht schön ist, aber das ist jetzt auch nichts, wo man so einen Komplettzusammenbruch haben muss. Und habe halt gemerkt, okay, ich brauche Hilfe.
Peggy beginnt eine Therapie, aber sie weiß nicht recht, wo sie anfangen soll zu erzählen.
Du hast gar nicht die Sprachgewalt, um irgendwas auszudrücken. Dann kommt noch dazu, dass dein Gehirn dich verabschiedet und sozusagen es weglagert. Also ich kann mich daran erinnern, wenn ich eine Klebe gekriegt habe oder wenn ich mit dem Stock verkloppt worden bin oder wenn ich irgendwo eingesperrt worden bin oder so. Aber diese Sachen, die sind so klein gewesen und so normal und hatten einfach mit meinem Bewusstsein, die haben da nicht stattgefunden, sondern das lag da irgendwo rum. Und mit viel Kraft und Aufwand hat mein Körper entschieden, das wegzumachen. So geht es, glaube ich, auch mit solchen Erlebnissen. Und deshalb hatte ich da keinen Zugang drauf.
Die sexualisierte Gewalt, die in ihrem Alltag so normalisiert war, davon kann Peggy nicht erzählen. Irgendwann bricht ihre Therapeutin die Behandlung ab, weil sie an Peggy nicht rankommt. Peggy ist Mitte 30, als ihr jemand eine Hypnose empfiehlt.
Viele haben ja Angst vor Hypnose. Ich gar nicht. Für mich war das wirklich so, oh ja, bitte, bitte wegbeamen. Ich saß bei ihr auf dem Sofa und guckte auf so einen Alsterarm. Sie hat mich gefragt, was ich mir am meisten wünsche. Und dann habe ich gesagt, ich würde gerne wieder fröhlich sein. Das habe ich mir gewünscht. Wir sind sehr viele Monate immer im Wald spazieren gegangen, in der Hypnose.
Mhm.
Also so ein Mischwald mit so einem Sandboden, mit so einem, wo man so mal so ein bisschen wegrutscht, wenn man drauf rumläuft, weil er so weich ist. Und dann war da irgendwo so eine Hütte. Und in der Hütte ein alter, weiser Mann und hat mir ein Säckchen geschenkt. Und in diesem Säckchen war mein Lachen. Und ich habe dann gelernt, mich selber zu hypnotisieren, in den Wald zu spazieren, in diese Hütte zu gehen, das Säckchen von dem Mann anzunehmen und mein Lachen zu finden und konnte so fröhlich sein.
Die Hypnose hilft, sagt Peggy, bis sie in ihre Kindheit reisen soll.
Mein Körper hat so stark reagiert. Ich habe so angefangen zu schlackern und habe solche Angstzustände bekommen, dass meine Therapeutin gesagt hat, bitte nicht. Lass uns bitte da nicht hingehen. Die Hypnose abgebrochen.
Peggy geht noch öfter zur Hypnose. Sie will jetzt wirklich wissen, was da in ihr lauert. Peggy macht 2 Traumatherapien und probiert alle möglichen esoterischen Methoden aus, die ihr empfohlen werden. Sie macht Reiki-Kurse, besucht Heilerinnen und eine Schamanin.
Meine Emotionen und meine Gefühle, die haben mich immer wieder erinnert. Also so, wie würde man sagen, Trigger. So. Bestimmte Kombinationen aus Haarschnitten mit Trainingsjacken. Es gibt ein Bild, das ist ein kurzes Haar und so eine Trainingsjacke, so eine braune NVA-Trainingsjacke. Das waren so Dinger, die man so über den Kopf ziehen konnte mit einem Zipper. Ich kann ja nicht sagen, wo das Bild herkommt. Ich weiß nicht, wer das ist. Ich kann nicht sagen, was das für eine Person ist. Ich sehe kein Gesicht. Ich weiß nur, wenn das irgendwo, irgendwas in meinem Augenwinkel, irgendwo sowas auffloppt, bin ich weg.
Immer wieder stellt sie ihre eigenen Erinnerungen in Frage.
Wenn du etwas erzählst, was du nicht beweisen kannst, liegt es nahe, dass man dir unterstellt, dass du lügst. Es geht ja ganz schnell. Also wenn du dann sagst, ach, ich fühle es halt. Ich fühle, dass da was falsch ist. Ist klar. Ich fühle, da ist was falsch. Ist so keine Aussage. Das gilt nicht. Und deshalb habe ich natürlich immer diese Zweifel, also je nach Tagesstimmung oder so, immer wieder diese Zweifel. Lüge ich? Vielleicht lüge ich.
Was Peggy beschreibt, passiert oft bei Menschen, die als Kind Opfer von sexualisierter Gewalt geworden sind. Kinder haben noch nicht die Worte, um zu erzählen, was ihnen passiert. Um ihre Seele zu schützen, spalten viele die belastenden Erinnerungen erstmal ab. Dazu kommt, Kindesmissbrauch war in der DDR ein noch größeres Tabu als in der BRD. Der Bundestag setzte deshalb 2015 eine unabhängige Kommission ein zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs, vor allem in der DDR. In Jugendwerkhöfen oder Spezialheimen gab es viele Übergriffe, die nie verfolgt wurden, schreiben die ForscherInnen. Aber auch in der Familie. Dabei ging jedes Kind in die Krippe oder den Kindergarten, also war in einem staatlichen Umfeld untergebracht und unter Beobachtung. Anzeigen gab es dennoch kaum. Das Bewusstsein fehlte, auch weil im Fernsehen und in Zeitungen nicht über sexualisierte Gewalt an Kindern gesprochen wurde. In Parlamenten kam das Thema nicht vor und es wurde keine Statistik geführt. Viele Betroffene berichten, dass ihre Eltern in die politischen Strukturen eingebunden waren. Die Stasi, die SED, die NVA und damit unantastbar. Es dauert fast 50 Jahre, bis Peggy es wagt, das Geheimnis ihrer Familie auszusprechen. Als sie soweit ist, sucht sie auch das Gespräch mit ihren Eltern. Zu beiden hat sie zu dieser Zeit nur noch selten Kontakt. Peggy ist bereit. Sie kann benennen, was ihr geschehen ist, und sie kann erklären, was es mit ihr gemacht hat. Also greift sie zum Telefon.
Ich habe gefragt, warum habt ihr das gemacht? Also ich habe erst den einen Teil angerufen, habe gefragt, warum hast du das gemacht? Und dann habe ich den anderen Teil angerufen, habe gefragt, warum hast du das gemacht? Und beide haben gesagt, dass du immer diese Fantasie haben musst. Hast du schon immer, schon als Kind? Und der andere oder die andere Person hat gesagt, also jetzt wirst du echt verrückt. Jetzt wirst du wirklich, also jetzt muss man sich wirklich Sorgen machen um dich. Das größte Unrecht an der Geschichte, und das will auch gesagt sein, ist die Lüge. Also alles andere ist vergebbar, ist verzeihlich, sogar menschlich auf irgendeine Art. Aber ich war dabei, ich weiß, dass es wehgetan hat. Es ist mein Körper, der damit zurechtkommt. Und mir das abzusprechen und mir das nicht zuzugestehen, dass ich sage, das hat mir wehgetan, das finde ich halt hart. Und da finde ich, an der Stelle finde ich so Familiengeheimnisse wirklich gefährlich. Also das Besondere an solchen Familienstrukturen ist ja nicht die Gewalt, sondern das Besondere an diesen Familienstrukturen ist, dass die so normal ist. Es wird immer sowas sein wie, du bist undankbar, dass du das deinem Onkel antust oder deiner Tante oder deinem Opa oder deinem Cousin oder Cousine oder wer immer es auch ist, dass du das Gefühl reproduzierst, selbst schuld zu sein. Das ist eigentlich diese Barriere, die es zu durchbrechen geht. Und das ist schon ein großer Schritt. Und ich kann alle verstehen, die das nicht tun, weil es wirklich groß ist und weil es echt einsam ist. Bis es leichter wird, gibt es einen ganzen Haufen Müll beiseite zu räumen.
Peggy will nichts aufdecken, sagt sie, sondern aus der Gewaltspirale aussteigen. Sie will nicht selbst zur Täterin werden. Denn ob sie ihre Wut weitergibt, das hat sie gelernt, dafür ist sie selbst verantwortlich. Peggy hat heute selbst eine kleine Familie. Es ist ihr wichtig, dass darin alle ihre Grenzen klar setzen. Dass jeder Verantwortung für das übernimmt, was er tut. Dass niemand zur Nähe verpflichtet wird. Peggy arbeitet heute nicht mehr als Modell. Sie ist hinter die Kamera getreten. Sie ist international erfolgreich als Hair- und Make-up-Artistin. Sie reist für Luxusmarken und große Kampagnen um die Welt. Außerdem ist sie Autorin. Ihre Geschichte hat sie aufgeschrieben. Das Buch heißt Das blaue Kind und ist im Bastei-Lübbe Verlag erschienen. Peggy erzählt ihre Geschichte heute auch, um anderen Überlebenden zu zeigen, dass sich eine Sprache für Erlebnisse wie ihre finden lässt. Man merkt, wie viel Kraft es sie immer noch kostet und wie sie noch heute um Worte ringt. Vielleicht wird sie ihre Geschichte nie geradlinig erzählen können, aber sie kann sie erzählen. Peggy sagt, es ist ihr wichtig zu zeigen, du kannst die Person sein, die ausspricht, was alle anderen im Verborgenen lassen wollen, die von ihrem Platz aufsteht und den Vorhang aufzieht. Das war Familiengeheimnisse. Sag mir, wer ich bin. Folge 9, Peggy. Wie hat dir die Folge gefallen? Und gibt es in deiner Familie ein Geheimnis? Schreib uns an familiengeheimnisse@mdr.de. Nächste Woche geht es darum, wie ein junger Südafrikaner aus einer prominenten Politikerfamilie 4 Jahre lang verheimlicht, dass er ein Baby hat. Mit einer Studentin in der ostdeutschen Provinz. Das Baby bin ich. Ich erzähle euch nächste Woche meine eigene Geschichte und spreche mit meinem Vater. Bis dahin könnt ihr bei Schicksal reinhören. Martin Liss trifft dort alle 2 Wochen Menschen, deren Leben von einem zum nächsten Moment komplett auf den Kopf gestellt wurde. Zum Beispiel Tim, der in Afghanistan schwer verwundet wurde. Oder Sandra, die ihr Kind kurz vor der Geburt verloren hat. Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben, findet ihr in der ARD-Audiothek. Den Link in den Shownotes. Familiengeheimnisse ist eine Produktion vom Mitteldeutschen Rundfunk und Argon Podcast. Autorinnen: Katharina Rahn, Sabine Reichelt und Tembi Wolf. Redaktion MDR: Olivia Gattermann und Marvin Standke. Produzentin Argon Podcast: Johanna Beere und Redaktionsleitung Argon Podcast: Katharina Rahn. Schnitt und Sounddesign: Joscha Grunewald.